Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 7. Juni 2021, Bern einfach. Session immer noch in Bern. Dominik Feusi, heute ist noch nicht so viel passiert. Es war eine Fragestunde gewesen. Aber die SP ist ein bisschen mit sich selber beschäftigt. Es gibt anscheinend ein paar Vorstöße in Richtung EU-Beitritt. Wie ist der neueste Stand?
Ja, es wird in der Reihe von der SP intensiv diskutiert. Vermutlich dann ganz offen morgen an der Fraktionssitzung, obwohl das der SP-Präsident Cedric Wermuth ein bisschen abspielt. Ich habe jetzt gerade vorher mit ihm geredet und gesagt, ja, wir dürfen selbstverständlich darüber reden. Das Thema Rahmenabkommen ist ja in der dritten Sessionswoche dann traktandiert. Darum dürfen wir darüber reden. Und Vorstöße einreichen können jeden. Es gibt mehrere, nicht nur der von Molina, der eben sonntagszeitig gestern Sonntag publik gemacht hat, wo sozusagen den Beitritt fordert. Aber ein Beitritt eben ohne Lohnschutz einzubauen sozusagen. Man muss natürlich sehen, also einerseits geht es der Euro-Turbos in der SP natürlich darum, wie soll ich sagen, die Position zu festigen, oder? Das ist die alte Position, Europa-Beitritt, aber ohne Lohnschutz anzutasten. Das kann man ja mal so fordern, oder? Es ist eigentlich klar, dass Brüssel das nicht will. Und man wollte jetzt irgendwie wie klarstellen, so eben von Seiten Fabian Molina, also SP Zürich, aber auch der Herr Nordmann, Fraktionschef, oder Erik Nussbaumer, Baselbiet. Man wollte den Weg, wo man eigentlich drauf ist, bestätigen, morgen an der Fraktionssitzung. Und wie gross der Showdown wird, ist ein bisschen schwierig abzuschätzen, aber es gibt vermutlich schon einen.
Aber erstens hast du gemerkt, jetzt im Gespräch mit dem Wermuth, wie er das findet, wenn andere Leute von der Fraktion und vor allem der Fraktionschef via Medien im Prinzip so Zeug schon andenken, hat ihn das gestört oder hat er gar nichts darüber gesagt?
Er hat jetzt nicht offen über das geredet. Ich habe ihn das schon ein bisschen gefragt, oder? Weil ich bin mir gewöhnt, ja, bei der SP sind wir uns ja gewöhnt, dass so Sachen koordiniert gemacht werden. Oder? Auch Vorstöße werden nicht einfach so eingereicht. Das ist eine gut geölte Maschinerie, muss man auch sagen. Die Bürgerlichen können das einfach nicht in diesem Land, oder? Dort tut jeder irgendetwas einreichen. Bei ihnen wird wirklich nur eingereicht, was genehmigt ist. So habe ich es auch gelernt, schon vor 20 Jahren. Hildegard Fässler, eine von der besten Fraktionen, Chefin, die die SP je hatte, die Mathematikerin, die hat die Fraktion im Griff gehabt. Da hat niemand etwas unterschrieben, bevor nicht die wilde Hilde gesagt hat, das ist in Ordnung. Und jetzt hat es Cedric Wermuth so dargestellt, ja, wir können ja jedem etwas einreichen und so. Das tönt also für mich alles nicht so logisch. Oder?
Ja, und ich finde, seine Autorität sieht da nicht so gut aus.
Nein.
Es ist ja nicht ein Nebenthema. Es geht jetzt nicht um die Fußballmeisterschaft im Wallis, sondern es geht wirklich um die EU-Frage. Und die SP kann ja da in dieser Frage aus meiner Sicht eigentlich nochmal verlieren. Oder? Entweder sagen sie jetzt zum Beispiel morgen in der Fraktion, nein, EU-Beitritt wollen wir eigentlich jetzt nicht weiterverfolgen. Also eine Initiative kommt für uns nicht in Frage. Die machen jetzt die Euro-Turbos schon mal hässig. Oder sie sagen das Gegenteil und sagen, ja, mal eine Initiative kommt für uns in Frage. Sie können natürlich noch ein bisschen Zeit gewinnen und ein bisschen sagen, ja, wir schauen und so. Aber letztlich sind sie im Dilemma, weil alle wissen, eine Initiative für einen EU-Beitritt ist jetzt einfach ein Himmelfahrtskommando, das der Partei gar nichts bringt. Und gleichzeitig ist klar, man kann jetzt den Euro-Turbos, den man jetzt schon mit dem Rahmenabkommen so enttäuscht hat, natürlich nicht nur einmal vor den Kopf stossen. Deshalb finde ich, was der Molina gemacht hat, ist meiner Meinung nach nicht sehr freundlich gegenüber dieser Partei selber.
Nein, und ich glaube auch nicht, dass es als freundlich empfunden wird. Eben, der Cedric Wermuth ist Profi genug, dass er das nicht so sagt. Aber es knackt schon im Gebälk. Und da muss man halt ein bisschen Mehrheitsverhältnis anschauen. Also so richtige eingefleischte Gewerkschafter gibt's nicht mehr wahnsinnig viel in der SP-Fraktion. Oder? Das heisst, Fabian Molina und Konsorten können davon ausgehen, dass sie morgen einen Showdown gewinnen. Ehrlich gesagt hat aber der Serkan Abrecht von unserem Team, der über das schreiben wird, irgendwie auf morgen Morgen oder Mittag, sagt, es könnte auch anders sein. Ich zweifle noch ein bisschen, wir sind gespannt, was er noch rausbringt. Ich habe wirklich das Gefühl, es könnte auch ein bisschen darum gehen, der Euro-Turbos, dass sie den Gewerkschaftsflügel ein bisschen ins Enkel stellen. Nicht, dass irgendwie dann die Schockstarre, wo der SP ein Stück weit drin ist, dass die noch lange weitergeht. Das ist natürlich eventuell gefährlich für den Euro-Turbos.
Absolut. Und wir haben es ja schon mal erwähnt, das ist natürlich der Offenbarungseid für die linke Partei SP. Oder? Man hätte jetzt die ganze Zeit können sagen, wir wollen in die EU, aber hat gleichzeitig eigentlich schaurig gut mit dem Status quo können leben
können. Genau.
Und hat eigentlich gar nicht unbedingt wollen in die EU, weil eben der Lohnschutz, ich meine die Vorstellung, dass man den Lohnschutz bei einem Beitritt könnte durchsetzen, was man schon bei einem Rahmenabkommen nicht kann schaffen, das ist so absolut weltfremd. Aber das wissen die auch. Es ist einfach eben, es ist das Dilemma, dass sie eigentlich etwas vertreten haben und unbedingt wollen, wo wahrscheinlich fast emotional wichtig ist und weniger politisch. Aber eben, politisch können sie es gar nicht wollen.
Das glaube ich auch. Also sie wissen genau, dass das nicht aufgeht, die Rechnung. Aber eben, das ist so eine Mischung aus Position markieren von der Euroturbos, dann gleichzeitig auch Schadensbegrenzung. Wir haben schon mal darüber geredet. Die Wählerinnen und Wähler von der SP sehen das mit dem Lohnschutz wahrscheinlich nicht so eng wie Gewerkschaften.
Absolut, ja, genau.
Und dann natürlich kann man sagen, ich habe vorher auch mit dem Erik Nussbaumer geredet, oder? Ja, das ist die Position, die SP natürlich schon lange hat, oder? Du erinnerst dich vielleicht, das ist etwa 2 Jahre her, SP-Delegiertenversammlung Art Goldau, da hat man durch Delegiertenbeschluss gezwungen, dass der Christian Löwra mit einem Schild posiert, das ist nachher überall in der Sonntagspresse gekommen, für Europa, für den Lohnschutz, oder? Mhm. Also der Spagat, der macht die SP schon jahrelang. Jetzt ist einfach, weil das Rahmenabkommen weg vom Tisch ist, fängt der Spagat ein bisschen an wehtun.
Und man hätte eben immer können auf die Bürgerlichen zählen, oder? Man hätte immer können zählen auf die Bürgerliche, die gesagt haben, wir wollen in die EU. Also man hätte die SVP natürlich immer können anschwärzen als Isolationistenpartei, die eben nicht in die EU. Und auch die Mitte hätte man immer können vorführen und immer, das finde ich übrigens auch lustig, immer, dass, die Forderung, man sollte endlich einmal eine Debatte über die EU haben.
Wir haben ja den ganzen
Tag. Ein Beitritt ist ein Tabu und es wird nie darüber geredet. Ich weiss nicht, ob du den Text da gelesen hast von Adolf Musch in der Zürich-Zeitung. Ich habe das mit grossem Vergnügen, habe ich da den Altmeister gelesen. Weil letztlich ist das so hilflos, was der sagt, oder? Ich meine, erstens mal die unglaublich interessante und extrem utopische Vorstellung, was die EU alles leisten können. Das ist das eine. Aber das andere ist wirklich, es ist so, du merkst, es ist einfach fast eine religiöse Haltung. Es geht jetzt einfach darum, dass man die Utopie rettet, ob man sie dann eigentlich will oder nicht. Auf das gehen wir aber gar nicht ein.
Mal noch einen Moment, weil ich auch so müssen lachen. Die Geschichte vom Kranich, die er in dem Text erzählt. Der Kranich kommt zu seinem Teich in seiner vermutlich schönen Villa an der Goldküste. Und er verjagt den Kranich, weil er will Fisch aus dem Teich fressen, oder? Und ich muss sagen, meine, das ist ja genau das Bild, das die EU bei uns abgibt, weil sie ja uns ständig Nadelstiche, eben Kranichbiss macht an unserem Teich, oder? Und irgendwie, so schräg, es ist,
kann nicht. Wobei, ich muss ihn in Schutz nehmen, also ich bin wirklich schon mal bei ihm daheim und habe ein Interview mit ihm gemacht, das ist nicht eine grosse Villa, das ist ein bescheidenes Haus, und der Garten ist wirklich sehr speziell, es ist nämlich ein japanischer Garten.
Ja, klar,
schön gemacht, mit viel Wasser.
Japan.
Und deshalb kommt der Fischreier natürlich immer zu ihm und kommt das Zeug auf. Aber
die Schweiz in der EU.
Genau, es ist schon die EU, das stimmt. Aber was ich wirklich interessant finde, und der Molina hat das ja auch wieder so angedeutet, eben die Forderung, redet endlich mal über die EU. Wir reden seit 30 Jahren über die EU. Also es ist herzig, aber es gehört eben genau zu dem dazu, dass man immer kann so tun kann, als sagen die anderen die Schuld, dass man nicht in der EU ist. Und jetzt merken wir, dass eben die Linken genauso die Schuld sind, wie sie eigentlich eben auch nicht wollen. Sie tun einfach gerne den Bürgerlichen vorwerfen, ihr wollt nicht in die EU. Aber wenn man ganz, ganz ehrlich ist, so viele Linke wollen gar nicht in die EU.
Gut, und aber ich meine, ihr Elektorat ist natürlich schon EU-Europhil von der SP. Und das ist interessant, oder? Jetzt geht der Kampf, haben sie natürlich schon auch. Auch die SP wird von den Grünliberalen bedrängt, oder? Weil die Grünliberalen machen jetzt so auf, wir sind die einzige grosse Partei. Interessant ist aber, dass der Jürg Grossen in einem Interview gegenüber dem Tagesanzeiger vor allem auf die FDP schiesst und nicht auf die SP. Das finde ich noch interessant, oder?
Absolut.
Also, die FDP sei die Schuld an dem Nein. Dabei sind die SP und Gewerkschaften mindestens so entscheidend gewesen. Wie siehst du das?
Ist logisch. Ja, das ist völlig richtig, aber das ist auch völlig durchsichtig, weil der Grossen will jetzt einfach die SP nicht verärgern und tut sie ein bisschen in Schutz nehmen. Und Die FDP ist ja sowieso der Prügelknabe in unserer Politik. Also, ich meine, leider bei uns ja ab und zu auch ein bisschen Gebiet zu, aber es ist schon wahnsinnig, alles, was falsch läuft. Also, für die SVP macht die FDP immer alles falsch, für die GLP macht die FDP immer alles falsch, für die SP macht sie es immer falsch. Das ist die absolute Loser-Partei. Man hat wirklich das Gefühl, alle tun sich da an ihrer eigenen Vergangenheit abarbeiten, weil wahrscheinlich jeder gute Schweizer hat eben irgendwo eine gewisse FDP-Vergangenheit. Ich habe es schon mal gesagt in dem Sender, die FDP hat vor dem Ersten Weltkrieg rund 50% Wähleranteil gehabt. Die Hälfte der Schweizer haben freisinnig gewählt. Also hat jeder einen Grossvater oder einen Grossonkel, der mal freisinnig war. Und alle tun sich da der eigenen Vergangenheit von der Familie abarbeiten, würde ich sagen. Also die FDP muss man auch wieder mal in Schutz nehmen, weil letztlich für alles ist sie nicht verantwortlich. Aber vielleicht noch ein letzter Gedanke noch zu der GLP. Die Partei ist ja eigentlich auch durchaus in einem Dilemma, oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube es nicht unbedingt. Bei dieser Europafrage sind sie kein gut unterwegs. Sie haben sich frühzeitig positioniert, klarer als andere Parteien. Bei ihnen geht es ganz klar um Wahlkampf. Sie werden dann in zwei Jahren, wenn der Wahlkampf 2023 anzieht, das probieren in die Waagschale zu werfen. Sie haben das Gefühl, sie punkten bei linksgrünen Eliten in den Städten, also eben den sogenannten linksliberalen Wählerschichten, den Häuslebesitzer, aber die in der Aglo und in der Stadt wohnen. Ich finde das ein bisschen gar so politikrechnerisch, politmathematisch zweckgemachte Strategie. Ich weiss nicht, ob sie aufgeht. Und es führt natürlich dazu, dass man wirklich auf dem Land wählt man denn die nicht mehr. Und ich frage mich ein bisschen, der Jürg Grossen, ein guter Nationalrat, ein Unternehmer von Frutigen, ich meine, das ist natürlich so schräg, wenn er so auf linksliberale städtische Elite macht. Da komme ich nicht mehr draus und ich würde das auch gerne mal dann mit ihm besprechen.
Gut, er ist natürlich ein bisschen Ausnahmefall.
Völlig.
In dieser Partei, jetzt eben von der Herkunft her. Und auch
mittlerweile.
Ich bin ja dort schon mal bei ihm auch daheim gewesen. Ist noch eindrücklich, seine Firma.
Genau,
das
genau.
Das macht er
toll.
Echt gut. Auch wenn er, meiner Meinung nach, ein bisschen zu fest profitiert von unserer CO2-Gesetzgebung. Das ist ja logisch. Aber ich finde ihn eigentlich einen guten Typ, da muss ich sagen. Auch noch, also im Liberalen, wirklich im liberalen Sinn, einfach, dass er eben auch noch mit anderen Leuten redet. Da muss man ja schon heutzutage haben, froh sein, dass man überhaupt noch mit denen reden kann. Nein, aber was ich noch will sagen, vielleicht ist das Wort Dilemma das Falsche. Ich glaube einfach, die GLP ist die meist überschätzte Partei, die es gibt, elektoral. Und mich erinnert die Partei ein bisschen an die Liberaldemokraten in England, oder? Die haben ja gemeint,
genau.
Mit dem absoluten Euro-Turbo-Kurs wirst du Zukunft erobern in dem Land. Und nachher haben wir einfach gesehen, es sind eben gar nicht so wahnsinnig viele Leute, die wirklich noch so irrsinnig begeistert sind von dieser EU. Es sind eigentlich vor allem, Entschuldigung, es sind vor allem die Medien, die sehr stark das noch pushen und eben auch Kulturkreise. Also Lukas Bärfuss hat ja gestern, glaube ich, oder am Samstag, ich weiß gar nicht, im Blick,
auch,
oder im Sonntagsblick, auch einen wunderschönen Text geschrieben, wie er jetzt in die EU will. Der Musk will in die EU, alle Schriftsteller wollen ja in die EU, ich weiß nicht warum, ob sie dort einfach ein besseres Kulturförderungsprogramm haben. Oder,
also, neues ist
ganz besser. Eigen. Also, aber weißt du, was ich meine? Ich glaube, die GLP, die kann jetzt noch so lange die Euro-Turbo-Partei machen. Ich bin nicht sicher, ob mehr als 15% drin liegen. Weil in England hat es auch nicht funktioniert. Es ist eben gar nicht mehr populär, die EU. Und deshalb habe ich das Gefühl, die GLP, ja, ob denn da wirklich der Himmel voller Geigen hängt, ich weiss nicht.
Aber weißt du, der Unterschied ist natürlich, in Großbritannien hast du Majorzwahlen, oder? Du musst wirklich 50% haben von deiner Constituency. Und darum schaffen es die Liberalen mit so einem Minoritätenprogramm nie nicht hin. In der Schweiz ist es natürlich anders. Im Nationalrat, wenn sie 15% machen, dann sind sie sau gut, dann sind sie besser als die FDP. Und ich glaube, das ist das Kalkül.
Du hast auch wieder recht. Aber eben, ich meine, wenn die SP will jetzt, also, sie wollen ja alle in die Nischen nicht drücken, oder? Alle wollen jetzt die europhile Nische. Und ich finde, wie gesagt, ich bin nicht sicher, wie gross die überhaupt noch ist. Das ist nicht eine wachsende Nische.
Nein, ist es nicht. Aber eine wachsende Nische ist die Fragestunde. Du hast noch eine lustige Frage gesehen, die habe ich übersehen, aber die müssen wir unbedingt noch behandeln kurz.
Ja, die Zürcher Zeitung hat das heute noch schnell ausgegraben. Das finde ich noch ganz lustig. Eben, das ist ja am Montag ist einmal Fragestunde. Und Diana Gutjahr, das ist eine SVP-Nationalrätin aus dem Thurgau, eine gute. die hat die Frage gestellt, wie viel kostet eigentlich die Frage, die sie jetzt stellt. Also auf Deutsch gesagt, was kostet das eben, wenn man da in der Fragestunde eine Frage stellt, weil die Verwaltung muss ja nachher die Frage behandeln und beantworten und das ist natürlich immer ein rechter Aufwand. Jetzt, frühere Berechnungen haben ergeben etwa 6'000 Franken. Ich meine, das ist schon verrückt, oder? Also,
Wahnsinn.
Da muss ich jetzt dir eine Frage stellen, kostet das 6'000 Franken, also Bern einfach,
gern,
ist das Vermögen wert, oder? Genau. Ist auch verdammt teuer. Und der Walter Thurnherr, natürlich ganz schlau, hat gesagt, ja, es sei gut verhältnismässig, wenn er jetzt müsst das berechnen müsste. Das kostet ja dann eben auch wieder wahnsinnig viel Geld.
Er ist Mathematiker, muss man sagen, der Bundeskanzler Walter Thurnherr, oder?
Dazu,
also
genau,
wenn einer rechnen kann, ist er.
Ja, wobei ich natürlich schon gehofft hätte, eben, weil er so gut im Rechnen ist, dass er Kopf rechnet und gerade das schnell sagt. Ist natürlich eine raffinierte Antwort, aber eigentlich, ja, ich meine, wir hätten es gern gewusst, ob da jetzt eine gewisse Kostensteigerung da wäre. Also vielleicht kostet es jetzt 12'000 Franken oder 13'000 Franken. Ich weiss nicht. Wird immer teurer. Aber Bern einfach bleibt immer etwa gleich teuer. Wir haben ziemlich viele Fragen, aber die sind bei uns gratis und sie werden dann gratis beantwortet. Das war Bern einfach am 7. Juni 2021. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Morgen sind wir wieder um die gleiche Zeit wieder da. Dann wissen wir mehr, ob es zum Showdown gekommen ist in der SP, was Europa betrifft. Auf Wiederhören und einen schönen Abend. Das war Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.